Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wer war denn von euch Ostern in den Osterferien im Urlaub? Ja, das waren schon ein paar gewesen, schön, viele nicht. Ist schon wieder eine Woche her, das ist erschreckend. Ich meine, der Alltag hat einen voll wieder. Und alle, die jetzt nicht aufgezeigt haben, denen geht's wie mir. Wir waren diesmal auch nicht im Urlaub. Das erste Mal, glaube ich, seit 11 Jahren nicht im Urlaub gewesen. Es war hart, denn wir haben stattdessen renoviert. Ja. Das ist so im Urlaub renovieren, weißt du, so. Und zwar haben wir die Decke unseres Esszimmers gestrichen. Unser Esszimmer hat so eine alte Holzvertäfelung. Und wir haben gedacht, das geht nicht, das löst Depressionen auf. Aber wir brauchen eine weiße Decke. Und wer schon mal Holz gestrichen hat, der weiß, Holz streichen, das ist schwierig. Da musst du dreimal drüber, also du machst dreimal dieselbe Arbeit. Es ist eine Riesensauerei, es tropft von oben runter. Hier sitzt da hinten ein Anstreicher, ich bin keiner, ne? Das ist also, ich sah auch dementsprechend aus. Und das Blöde ist ja, wenn man die Decke streicht, dann muss man alles ausräumen. Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, da lasse ich jetzt was oder eben abdecken, aber das steht dann immer im Weg. Also du musst wirklich den ganzen Raum entkernen und du musst auch die Bilder abhängen. Wir haben so ein riesen Bild im Esszimmer hängen, wenn man bei uns zu Hause war, der weiß das. Und dann hast du alles raus, alle Bilder, alle Möbel und dann guckst du dir die Wände an und denkst, die war noch mal weiß, ja, so, ne, 7 Jahre drin gewohnt, ne? Du denkst, wer hat denn hier gewohnt, ja, sieht total dreckig und du merkst so, Mist, ich muss die Wände auch noch streichen. Ja, okay, das haben wir dann auch noch gemacht und ja, war dann also dementsprechend ein super Urlaub. Und habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache, aber gut, muss ja, nützt ja nichts. Jetzt merke ich allerdings, nach einer Woche merke ich, dass dieser Urlaub einen Nachhaltigkeitseffekt hat, wie selten bisher ein Urlaub. Nämlich jedes Mal, wenn ich quasi ins Esszimmer reingehe, ja, denke ich, boah, eine weiße Decke, wie geil ist das denn? Wer hat das gemacht? Ich? Klopp ich mir auf die Schulter, meine Frau auch, ne? Und dann einen Tag später wieder, boah, ja, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus, bin jeden Tag gut drauf, wenn ich schlecht drauf bin, gehe in ein Esszimmer, gucke mir die Decke an und denke, boah, Hammer. Dann denke ich, oh, eine Nase, hast du nicht aufgepasst, ja, und so, ne, hast du nicht geschliffen. Also dieser Urlaub hatte, also insofern war der anstrengend, aber hatte einen Nachhaltigkeitseffekt. Also gar nicht so, kann ich also doch auch empfehlen. Jetzt ist das so, ich hatte ja schon angedeutet, wir haben da so ein großes Bild im Wohnzimmer hängen und ich zeige euch das mal und da brauchen wir die erste Folie. Guck mal, das ist, guck mal, seht ihr die Decke über dem Bild? Ja! Ne? Ist das eine geile Decke? So, und dieses Bild, was da hängt, ne, das haben wir abgenommen, dann sah man das, jetzt super, alles astrein, ne? Und auf diesem Bild steht ein Text und mit dem möchte ich einleiten heute. Und dieser Text ist vom großen Kirchenvater Augustinus. Der hat 354 bis 430 gelebt und der hat die sogenannten Bekenntnisse, die Confessiones verfasst. Und unter anderem ist da dieser Text drin. Ich zeige euch den mal, den Auszug, den ich meine, auf der nächsten Folie. Miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen. Pünktchen, Pünktchen. Sich necken, dabei aber auch einander Achtung erweisen. Mitunter sich auch streiten, ohne Hass, wie man es auch mal mit sich selber tut. Manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen und damit die Eintracht würzen. Einander belehren und voneinander lernen. Und dann geht ja noch weiter der Text. Wir haben dieses Bild in unserem Esszimmer hängen, weil wir gesagt haben, das passt unheimlich gut zu einer Familie. In einer Familie, ne, da redest du miteinander, da lachst du miteinander, da erweist du dir hoffentlich gegenseitig Gefälligkeiten, aber du neckst dich auch mal, ne? Du fopst dich auch mal und nimmst den anderen auch mal hoch. Ja, aber natürlich in Achtung voneinander. Und manchmal, da streitest du dich auch richtig. Boah, da fliegen so richtig die Fetzen, ne? Und, aber du hasst dich doch nicht, ne? So wie wenn man mit sich selber einen innerlichen Streit hat. Das kennen wir ja alle. Ineinander streiten zwei Sachen in uns. Wir hassen uns ja deswegen nicht. Und manchmal, da geht man in der Familie auch mit den Meinungen auseinander, ne? Und damit wird aber mal hier die Eintracht so richtig gewürzt. Da kommt da so richtig Pfeffer in die Eintracht, ne? Da muss man ein paar andere Gewürze zupacken, dann kocht das wieder runter. Das ist das Leben. Und ich finde, deswegen haben wir diesen Text da aufgehängt. Aber den Text, der könnte auch hier im Gemeindehaus hängen. Ja, oder auf der Firma. Weil das einfach so gut beschreibt, wie Menschen miteinander leben. Augustinus ist Realist, der weiß, wenn Menschen zusammenleben, ne, dann kommt es zum Konflikt, da kommt es zum Streit. Und wir haben das beim Renovieren gemerkt. Also meine Frau und ich haben renoviert, ne, und wir haben uns die ganze Zeit gefoppt, also geneckt, ne. Wer ist der bessere Handwerker? Die Frage ist klar. Ja, also es ist völlig klar. Ich. Ja, wer ist der bessere Anstreicher? Die Frage ist auch völlig klar. Meine Frau, die hat das nämlich gelernt. Ja, die kann das viel besser als ich. Wer kleckert weniger? Das konnte man hinterher nicht mehr sagen. Es sah schlimm aus, da sind wir beide nicht gut. Also man neckt sich in Achtung und nimmt sich so ein bisschen hoch. Und das ist cool, wenn das gelingt. Man streitet auch manchmal, aber wie gesagt, doch dann bitte ohne Hass. Und man geht manchmal mit den Meinungen auseinander und dann kommt man wieder zusammen und das ist eine tolle Erfahrung. Und damit bin ich beim heutigen Thema Risiken und Chancen von Konflikten. Konflikte und Streit bieten Risiken und Chancen. Hä? Denken wir erstmal so, Konflikte, Chancen? Wir verbinden das Wort Konflikt in der Regel nicht mit Chance, weil wir denken so, das ist doch ätzend, das ist doch doof. Das ist aber nicht unbedingt so. Wenn ich Augustinus richtig verstehe, dann kann man damit Eintracht würzen. Dann kann man auch einen Konflikt dafür nutzen, um etwas zu verbessern. Den Status quo in Frage zu stellen und damit etwas Besseres zu erreichen. Das geht also auch. Ich weiß nicht, was du für ein Streit- oder Konflikttyp bist. Ich zum Beispiel, ne? Ich mag Konflikte nicht. Ich mag die nicht. Ich finde die schlimm und lästig und manchmal gehe ich sogar Konflikten aus dem Weg regelrecht. Ich persönlich empfinde mich als absolut konfliktscheu, das mag den einen oder anderen überraschen. Ja, wie der Fight, konfliktscheu, ja, der heißt doch Fight, Fighter. Nee, hat damit überhaupt nichts zu tun, ja. Also ich mag das nicht. Und es gibt allerdings eine Konfliktart, die ich mag. Das ist der Konflikt, die Diskussion, die Argumentation, der Disput um die Sache. Ich mag es, mit dir zu streiten um die Sache. Da können wir hart diskutieren, tagelang. Aber sobald da ein Stück Persönlichkeit reinkommt, sobald ich mich oder der andere sich verletzt fühlt, mag ich das nicht mehr. Und dann merke ich auch oft, ne, ich bin noch voll auf der sachlichen Ebene, der andere liegt schon heulend unterm Tisch, ja, innerlich. Das merke ich gar nicht. Und das habe ich auch gemerkt, ich habe mit manchen Leuten überhaupt keinen Konflikt, aber die mit mir, das gibt es komischerweise auch. Und das weiß ich dann gar nicht. Und das weiß ich erst, wenn die Person auf mich zukommt, habe ich schon ein paar Mal erlebt, kommt die auf mich zu, sie hat ein Problem mit dir. Ich so, hä? Ich habe mit dir gar keins. Ja? Und dann erzählt mir die Person, wie ich ihr mal unbewusst, ohne dass ich es wusste, voll auf die Füße getreten bin. Das ist also auch eine Seite von Konflikten, dass man einen Konflikt haben kann, ohne dass man es selber weiß. Und deswegen bin ich immer froh, wenn Leute kommen und mir das sagen. Und interessanterweise habe ich auch gemerkt, dass es manchmal gut ist, einen Konflikt auszulösen. Hier, wenn du Bock auf Konflikte hattest, dann war es vielleicht auch mal nötig, dass man sagt, so geht es nicht weiter. Dieser Status quo, der ist schlecht, da muss doch mal einer auf den Tisch schauen und was sagen hier, damit die Sache hier vorangeht. Und tatsächlich, wir erleben das, ja. Wenn es die Gewerkschaften eigentlich gäbe, ja, die jetzt einen Arbeitskampf machen würden, ja, meinst du, da wird einer vorbeikommen und den Lohn erhöhen? Da kannst du ewig drauf warten. Ja, jetzt hauen die mal richtig auf die Kacke, ja, und, ne, Entschuldigung, und jetzt hinterher schlimm und alles und baba, aber am Ende haben die mehr Lohn und den Arbeitgebern geht es auch noch gut. Normalerweise ist es ja so, seit, was weiß ich, wie vielen Jahren wir hier leben. Das heißt also, ein Streit, ein Konflikt kann auch einfach mal was verbessern. Und deswegen ist es manchmal gut, und das habe ich schon bewusst gemacht, ich habe schon bewusst Konflikte ausgelöst, um Veränderungen herbeizuführen. Und was ich gar nicht mag, das ist verbrannte Erde. Also ein Streit, wo es hinterher nur Verlierer gibt. Ganz schlimm. Verbrannte Erde mag ich nicht. Kann ich überhaupt nicht haben. Und was ich auch nicht haben kann, sind sogenannte kalte Konflikte. Es gibt Leute, die kehren alles unterm Teppich. Die sagen, ja, alles ist in Ordnung. In Wirklichkeit weiß man aber, es ist ein kalter Konflikt. Und kalte Konflikte lassen sich nicht lösen. Unmöglich. Du musst erst einen Konflikt heiß machen, rausholen, auf den Herd stellen, ja, überkochen lassen, ein Gewitter auslösen. Warum? Weil ein Gewitter reinigt, um den Konflikt überhaupt lösen zu können. Das sind so Dinge, die ich beobachtet habe. Und deswegen bin ich zu der Erkenntnis gekommen, wo Menschen zusammenleben, da entstehen irgendwann Konflikte. Konflikte sind unvermeidlich. Ihr habt euch eben alle gemeldet, das ist völlig klar. Die Frage ist nicht, ob wir Konflikte vermeiden müssen, sondern die Frage ist, wie wir den Konflikt handeln, wie wir mit dem Konflikt dealen, wie wir ihn vernünftig lösen, sodass eine konstruktive Lösung dabei rauskommt. An dieser Einleitung merkt ihr schon, wie umfassend und wie vielschichtig das Thema ist. Überall, wo Menschen zusammenkommen, egal ob als Volk, als Klasse, als Jugendgruppe, als Gemeinde, als Familie, als Paar, überall entstehen Konflikte. Und jetzt sind ganz viele Aspekte. Wie definiert man eigentlich einen Konflikt? Ab wann beginnt er? Was für Konfliktstufen gibt es? Es gibt eine Diskussion, die ist ja irgendwie noch nicht schlimm. Es gibt einen heftigen Streit, der kann schlimm sein, muss nicht schlimm sein. Streit kann zu Krieg führen, Krieg ist schlimm. Das heißt also, du hast verschiedene Konfliktstufen. Darüber könnte man jetzt lange reden. Diskutieren ist sinnvoll, Krieg nicht, Konflikte nerven, können in einer Katastrophe enden. Auf der anderen Seite erleben wir, wie Konflikte gelöst werden, sich Dinge dadurch verbessern nach Verhandlungen, weil sie den Status quo, ich sagte schon, nochmal in Frage stellen. Und ich habe mal versucht, oder ich versuche das jetzt mal, das in so einer ganz einfachen Grafik hier darzustellen. Also, diese Plattform hier, ne, das ist quasi unser Leben. Da bewegen wir uns drauf. Da gehen wir miteinander. Ne? Und Menschen, egal eine Gruppe, ein Volk, eine Familie, Kinder, Frauen, Männer, die gehen so durchs Leben und ich kenne keine Gruppe, in der ich bin, wo nicht irgendwann mal es zum Konflikt gekommen ist, auf dem gemeinsamen Weg. Das waren jetzt nicht immer schlimme Konflikte, weil ein Konflikt ist erstmal noch gar nicht schlimm, sondern das kann auch nur eine harte Diskussion sein, eine Meinungsverschiedenheit, eine Diskussion, ein Austausch. Aber irgendwann gibt es einen Konflikt. Und jetzt gibt es grob gesagt drei Möglichkeiten. Der Konflikt beginnt und die Frage ist jetzt, wie löst du diesen Konflikt? Schaffst du es, den Konflikt so zu lösen, dass ihr als Gruppe auf einer höheren Ebene, auf einer besseren Stufe weiterlebt. Natürlich mit Amen. Ja, genau. Damit, es hat sich was verbessert. Ihr seid eine Ebene höher gekommen. Blödes Beispiel. Es gibt eine Diskussion in der Gemeinde. Ja, es ist zu kalt im Gottesdienstraum. Ein Riesenthema. Ne? Und dann diskutiert man und so weiter und dann einigt man sich hinterher, wir stellen die Heizung 2 Grad höher und alle sind zufrieden. Das heißt, das Gemeindeleben geht auf einer höheren Ebene weiter. Alle sind glücklich, keiner friert mehr. Ne? Alle haben gewonnen, Sieger. Die zweite Variante ist, eine Gruppe gerät in den Streit und es gibt einen Sieger. Und es gibt einen Verlierer. Kälte und Wärme empfinden ja alle Menschen unterschiedlich. Und nehmen wir mal an, derjenige setzt sich beim Konflikt durch, der sagt, 15 Grad mehr, das wäre eigentlich angemessen, weil ich komme ja aus dem Nahen Osten, ja? Oder aus Afrika. Dann freut er sich, ne? Und die anderen 100, die freuen sich nicht. Die schwitzen wie blöd, ja, es suppt hier alles voll, der Putzdienst kriegt eine Krise, wenn der hier den ganzen Schweiß wegmachen muss. Also bescheuertes Beispiel, ne? Aber witzig, ja, du hast Sieger und Verlierer. Und was es dann auch noch gibt, und das ist die schlechteste aller, die ist auch schlecht, die Variante, niemals empfehlenswert. Aber was tatsächlich noch schlechter ist, ist, du hast nur Verlierer. Nehmen wir mal Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Klar, Deutschland war noch eine Stufe tiefer. Aber ganz Europa hatte verloren. alles in Schutt und Asche. Völker haben sich jahrelang nicht davon erholt. Verbrannte Erde. Der Zweite Weltkrieg hatte eigentlich nur Verlierer. Und selbst Amerika, die war nicht so stark betroffen, aber die haben Soldaten verloren, Männer verloren, Frauen verloren, Pearl Harbor und so weiter. Nur Verlierer. Totaler Mist. Das sind die drei Möglichkeiten für Konflikte. Und was ich mich jetzt gefragt habe, theologisch, und ich habe das noch nicht gelöst, da müsste man mal weiterarbeiten, ist der Konflikt an sich schon schlecht? Ist ein Konflikt, ich sage es mal mit biblischen Worten, ist ein Konflikt schon Sünde? Oder nicht? Haben Adam und Eva sich im Paradies geneckt? Das vielleicht noch, kann man sich noch vorstellen, ja? Aber haben die sich gestritten? Und haben dann was Besseres erreicht? Ich könnte es mir vorstellen, ich müsste es aber nochmal nachforschen, theologisch. Das Problem ist nämlich in der Regel nicht der Konflikt, sondern das Problem ist die schlechte Konfliktlösung. Und da sind wir Menschen ganz schwach. Wir versauen uns die Konfliktlösung. Und meines Erachtens geht da der Teufel rein, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der verwirrt uns bei der Konfliktlösung. Der spricht auf einmal unseren Stolz an, das kann ich mir nicht bieten lassen. Der challenged uns auf einmal, wer gewinnt hier diesen Konflikt? Gerade Männer, ja, den mache ich fertig. Am Ende habe ich gewonnen und der in Staub kriecht der an. Da kommt der packt unseren Stolz, der Durcheinanderbringer. Und dann denken wir nicht mehr klar, dann können wir nicht mehr vernünftig auf diesen Konflikt gucken. Da gibt's Hilfen, da kann man sich einen Mediator holen oder so, ja, oder in Familien, da gibt's Erbstreitigkeiten, ne? Da ist hinterher die ganze Familie zerfetzt, nur wegen so einem blöden Haus, dann kriegen die das nicht gelöst, weil jeder nur auf seine Kohle guckt. Da ist die Gier plötzlich in den Konflikt gekommen. Und da muss das ein Anwalt lösen, das Haus muss verkauft worden, dann kriegst du einen viel schlechteren Preis. Die ganzen Familien reden nicht mehr miteinander. Wie doof ist das? Wir kennen alle die Konflikte. Nehmen wir mal jetzt hier den Syrien-Konflikt. In diesem Konflikt, der da lokal begonnen hat, ne, der ist schon so eine Spirale ist der schon geworden, dass man gar nicht mehr weiß, lässt sich dieser Konflikt eigentlich noch lösen? Oder haben wir am Ende verbrannte Erde, weil wir einen dritten Weltkrieg haben? Ja, weil das ist ja ein stellvertretender Krieg. Ne? Das ist ja Russland gegen den Westen, ist das ja mittlerweile, spätestens seit dieser Woche. Kommt mir da noch raus aus der Nummer? Oder lacht sich da einer ins Fäustchen? Ja, weil er denkt, und dann kommt da noch der Skripal, der da vom Gift umkippt und Russland sagt, das haben nur die Engländer angezettelt, ja, diesen Gegenschlag, weil die sich rächen wollen. Total, total gefährlich, dieser Konflikt für die ganze Welt. Und es kann am Ende verbrannte Erde geben. Wir sehen das, wir erleben gerade einen weltweiten Handelsstreit. Da sagt die USA, pass mal auf, Jungs, so geht's nicht weiter. Konflikt. Wir handeln miteinander. Ne? Die Frage ist, was kommt dabei raus? Haben wir alle am besten hinterher ein besseres Handelsabkommen? Jeder hat gewonnen, die USA und auch Deutschland oder China. Oder gibt es Gewinner und Verlierer? Weiß man noch nicht. Der Konflikt ist noch nicht abgeschlossen. Du kennst Konflikte in der Familie. Ich kenne eine Situation, da redet die Tochter seit Jahren nicht mehr mit der Mutter. Und die Mutter nicht mehr mit der Tochter, weil der Konflikt so tief ist. Wie mies ist das? Und davon sind wir ja alle nicht gefeit, dass sich Familien zerfetzen. Wir kennen den Konflikt auf der Arbeit, den Streit unter Kollegen, Mobbing, schrecklich. Ganze Schulklassen können sich zerfetzen. Ganz schlimm sind auch Nachbarschaftskonflikte. Die können dir dein ganzes Wohnumfeld vermiesen. Es gibt Nachbarn, die prozessieren sich zu Tode. Jeder kleine Prozess, ne, der lässt da schön am Köcheln den Konflikt. Und wenn du Glück hast, schaffst du das noch in die nächste Generation zu übertragen. Dann vererbst du den Konflikt noch an deine Kinder, ja, die sich dann mit den Kindern des Nachbarns auch noch streiten. Es gibt ja die krankesten Sachen, gibt es ja. Ganz schlechte Konfliktlösungsstrategien. Und wir kennen natürlich auch den Konflikt mit dem Partner. Mit der Ehefrau, mit dem Ehemann. Immer wieder geraten wir als Partner aneinander. Jeder, der verheiratet oder befreundet ist, kennt das. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Manchmal geht es so weit, dass sich Ehepaare so lange so verletzen, dass sie sich hinterher nur trennen können, was dann meistens ein Drama ist, finanziell und für die Kinder. Und als Christen passiert uns das ja alles nicht. Ne? Quatsch. Wir kennen ja, uns passiert das alles. Und dann kennen wir noch, wir haben sogar noch einen Streit mehr. Denn wir können uns ja noch wunderbar als Gemeinde streiten. Ne? Vor allen Dingen hier die Gemeinde Brüderbewegung. Ja? Die haben ja schon den Spaltpilz, so nennt man den, den haben die sofort mit eingesät bei der Gründung. Die geschlossenen Brüder, wir sind ja die offenen. Bei uns ist das nicht der Fall, zum Glück. Ja? Aber ich sag mal, in der Bewegung ist das der Fall, ist tatsächlich so. Ne? Aber in der offenen ist es kaum vorgekommen. Aber das, Gemeinden können sich zerstreiten, egal welche Konfession du hast. Das sieht man ja in der Kirchengeschichte. Und trennen. Und dann ist die Frage, was kommt dabei raus? Deswegen. Und auf der anderen Seite erleben wir natürlich auch, Konflikte können gelöst werden. Es gibt Friedensverträge. Es passiert was Gutes. Es gibt einen Tarifabschluss. Familien versöhnen sich wieder. Es passiert etwas. Als Gemeinde einigt man sich zum Beispiel auf einen Neubau. Und es ist etwas auf einer höheren Ebene, geht es weiter. Beides erleben wir. Ich fasse zusammen. Die Frage ist, nicht, ob es Konflikte gibt oder nicht, ob man die vermeiden kann oder nicht, sie gibt es. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, mit der wir dealen müssen heute Morgen, ist, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir auf Konflikte? Wie führen wir Konflikte? Wie handeln wir die Konflikte? Welche vernünftigen Konfliktlösungen gibt es? Und wo sind die Chancen und wo sind die Risiken eines Konfliktes? Und dazu gucken wir uns zwei Bibelstellen an. Die Bibel beschreibt nämlich immer wieder Konflikte. Später noch die Stelle gleich, ja. Die Bibel, was ist der erste Konflikt in der Bibel? Was fällt euch ein? Kain und Abel, ne, ganz klar. Ein Bruderzwist, ja. Ergebnis, beide verloren. Abel tot, Kain geächtet, kann nicht mehr vor Gottes Augen treten, Familie kaputt. Ganz schlechte Strategie, die der Abel da und der Kain gewählt haben, vor allen Dingen der Kain. Ganz schwierig. Ja, dann kennen wir, also nee, Entschuldigung, das ist die Lösung hier für beide. Ne? Dann kennen wir zum Beispiel den Konflikt zwischen Saul und David. Das würde man eher hier anordnen. Ne? David ist der King hinterher, alles läuft, Saul hat verloren, ist auch tot. Und dann sehen wir in der Urgemeinde, in der Apostelgeschichte, verschiedene Konflikte. Da sehen wir zum Beispiel den Konflikt, am Anfang waren ja alles Juden und das sind Christen geworden und das waren die Judenchristen, aber die hatten noch so ihre religiösen Riten und Gebräuche. Und dann haben sich aber auch Leute aus den anderen Völkern bekehrt, die sogenannten Heiden, Griechen, Römer, alles Mögliche. Und dann entbrannte ein Streit in der Urgemeinde, was müssen die denn jetzt noch vom jüdischen Gesetz übernehmen? Müssen sie sich auch beschneiden lassen als Männer? Sehe ich jetzt zum Glück nicht. Ja, müssen die jetzt auf irgendwelches Fleisch verzichten oder? Da gab es einen richtigen Streit. Und was hat man gemacht? Man hat ein Apostelkonzil einberufen. Apostelgeschichte 15, könnt ihr nachlesen. Und da hat man diskutiert, disputiert. Und am Ende von diesem Streit hat man sich geeinigt. Und die Formulierung ist witzig. Ne? Uns und dem Heiligen Geist hat gefallen. Und dann gibt es einen Beschluss, wie die Völker, unter anderem auch die Germanen, das anzuwenden haben, was im Alten Testament steht. Und alle sind glücklich. Super gelöst. Auf einer höheren Ebene geht es weiter. Und das Witzige ist, direkt im selben Kapitel berichtet uns die Bibel von einem weiteren Streit. Und da brauche ich jetzt die Folie. Apostelgeschichte 15, Vers 36, nicht 33. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lasst uns noch einmal alle die Orte besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündigt haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten, denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern, Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Wie würdet ihr diesen Streit einordnen? Variante 1, 2 oder 3? Ich sage Variante 1. Warum? Ich will das begründen. Erstmal zum Streit selber. Hier streiten sich zwei theologische Schwergewichte. Der Apostel Paulus, der Völkerapostel, und der Apostel Barnabas. Barnabas kennen wir nicht so sehr, aber Barnabas war, ich sag mal, voll die Nummer in der Urkirche. Barnabas war einer von denjenigen, die schon in der Urgemeinde, als sie noch in Jerusalem war, kurz nach Jesu Himmelfahrt, sein Grundstück verkaufte,
und das Geld der Gemeinde zur Verfügung stellte. Barnabas bekam von den anderen Aposteln den Zusatznamen Barnabas, denn er hieß eigentlich Josef und Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. Das war ein Hirtentyp, ein Seelsorger, ein ganz feiner und sensibler Mensch. Und dieser Barnabas, der nimmt, als sich Paulus bekehrt, den Paulus unter seine Fittiche. Der wird zum Mentor, zum Förderer von Paulus. Der baut den auf. Der führt ihn in den anderen Gemeinden ein. Und es ist interessant, dass der sich überhaupt streiten kann von seinem Persönlichkeitsprofil her. Der Streit beginnt an der Stelle, wo es um sein Herzensanliegen geht. Barnabas hatte einen Verwandten, wahrscheinlich war es sein Vetter oder sein Cousin, könnte auch sein, den Johannes Markus. Und den möchte er fördern, den möchte er aufbauen, wie er das immer gemacht hat. Und dann hat er schon mal mitgenommen auf einer Reise, auf der ersten Missionsreise und jetzt planen die beiden gerade die zweite Missionsreise. Und der Johannes Markus, der war grün in den Ohren, das war ein Greenhorn, der hatte noch keinen Power, der war noch jung. Und er hat irgendwie hatte die erste Missionsreise nicht auf die Kette gekriegt. Das war ihm zu viel Aufwand. Und er hat die Reise abgebrochen. Das ist blöd, das macht man nicht, aber meine Güte, ja, der Typ ist jung, der hat sein Leben noch vor uns. Der Barnabas erkannte das Potenzial in dem Johannes Markus. Und wisst ihr, wer Johannes Markus ist? Das ist der Schreiber des Markus-Evangeliums. Das war nicht irgendein Haiopai, ja, der da dahergelaufen kam. Das ist der Schreiber des Markus. Er muss hier mal reinziehen. Ja, versuch mal ein Buch in die Bibel zu kriegen. Der hat das gepackt. Ne? Das ist der Hammer. Ja, dieses Potenzial, nicht zu dem Zeitpunkt, aber später, dieses Potenzial hat der Barnabas gesehen. Und der Paulus, der Macher, der Völkerapostel, der Stratege, der Durchzieher, der sagt, wo es lang geht, der nimmt doch nicht so ein Vollpfosten da, so ein Versager, den nimmt er noch nicht mit. Und dabei haben sie sich die beiden voll in die Köpfe gekriegt. Bescheuert eigentlich, ne? Ja, aber ist ja Menschen. Die waren halt zusammen unterwegs auf der ersten Missionsreise, jetzt ging es um die zweiten, jetzt sind wir. Und jetzt ist die Frage, wie lösen die diesen Streit? Und zwar trennen die sich. Und das ist ein legitimes Mittel der Streitlösung. Die gehen auf Distanz. Die bringen Distanz zwischen sich. Weil manchmal entsteht durch Zusammenarbeit so viel Reibung, dass es weiser und klüger ist, sich zu trennen. Ja, ich sage das ganz vorsichtig, ne? Besonders in Bezug auf die Ehe. Die Ehe ist ein Bund, das ist nochmal ein Unterschied. Aber selbst da kann es dazu kommen, dass es weiser und klüger ist. Hier geht es nicht um Ehe, hier geht es um Zusammenarbeit im Rahmen von Kirche sozusagen. Und die entscheiden sich, sich zu trennen. Und wie komme ich jetzt darauf, dass wir hier bei Variante 1 sind? Weil aus dieser Trennung finden jetzt zwei Missionsreisen statt. Für das Reich Gottes war das genial. Statt dass die beiden Supertypen zusammen losziehen, haben wir jetzt zwei Kreise. Viel mehr Gemeinden werden erreicht. Und zwei Leute werden gefördert, nämlich Johannes Markus, der später das Markus-Evangelium schreibt. Und wer noch? Silas. Silas war auch so ein Kollege, ja? Kennen wir die Geschichten, Paulus und Silas im Gefängnis, voller Held und so weiter. Beide Leute werden gefördert. Und wenn man jetzt in die Paulusbriefe guckt, dann ist es offensichtlich gelungen, dass die Beziehung zwischen Paulus und Barnabas in Ordnung blieb. Die ganzen Paulusbriefe sind ja später geschrieben worden als dieser Streit. Und an keiner Stelle, in keinem Brief, redet Paulus negativ über Barnabas. Er beschreibt einmal eine Situation, da hat sich Barnabas falsch verhalten, ganz viele andere auch. Das schreibt er aber nicht im Sinne, dass er den jetzt fertig macht, sondern da beschreibt er nur was. Sondern Paulus verliert kein schlechtes Wort über Barnabas. Und das Interessante ist, dass Paulus am Ende seines Lebens auf Johannes Markus setzt. Sehen wir auf der nächsten Folie. Tim Heger, machst du mal die nächste Folie? Danke. Paulus. Im Gefängnis, wahrscheinlich am Ende seines Lebens, wenn er nicht nochmal freigekommen ist. Da schreibt er, es grüßt euch Aristarch, der mit mir im Gefängnis ist. Ebenso Markus, der Vetter von Barnabas, dieser Haiopai, den er gar nicht mitnehmen wollte. Da schreibt er, seinetwegen habe ich ja schon Anweisungen gegeben, nehmt ihn freundlich auf, wenn er zu euch kommt. Und später schreibt er, nur Lukas ist noch bei mir, bring Markus mit, er kann mir gute Dienste leisten. Das heißt, Paulus hat erkannt, dass er einen Fehler gemacht hat und hat Markus wieder ins Boot geholt. Und deswegen sage ich, hier ist diese Variante entstanden. Eine Chance in einem Konflikt. Und weil Paulus so ein Konfliktstreiter war, hat er dann vielleicht auch die nächste Bibelstelle später aufgeschrieben. Galater Brief, Kapitel 5, Vers 15 auf der nächsten Folie. Ihr aber, Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gibt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem ein Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Hör mal, das ist die Urgemeinde, das sind doch unsere Vorbilder. Ne? Ja, hör mal, da ging's ab. Ich sag aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Auch Paulus ist Realist. Der sagt, wisst ihr, was ihr über diesen Konflikt schreiben müsst hier? Ihr müsst über den Konflikt schreiben, liebe deinen Konfliktpartner wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Du kannst in jeden Konflikt reingehen, wenn du den Nächsten liebst wie dich selbst. Wisst ihr, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Erst beim Vorbereiten dieser Predigt. Ich kann mich streiten, wenn ich meinen Nächsten liebe wie ich mich selbst. Das erleben die ja. Und dann geht es zur Sache, dann beißt man sich und fresst. Aber Leute, passt auf, dass ihr euch nicht auffrisst. Wie kann man denn das verhindern, dass man sich auffrisst? Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Und da bin ich wieder. Das Fleisch, das will den anderen fertig machen. Ich will gewinnen. Ich will zu meinem Recht kommen. Ich will mich durchsetzen. Der Geist aber, der schafft Früchte. Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Geduld, Sanftmut. Alles Dinge, die einen Streit abmildern. Das heißt, wenn ich die richtige Überschrift habe und mir bewusst bin, dass ich im Heiligen Geist lebe, dann kann ich auch jeden Streit vernünftig lösen. Und da sind wir ganz nah bei Jesus. Wisst ihr, Jesus, der hat am Kreuz den größten Konflikt gelöst, den es gibt. Der hat den Konflikt zwischen mir und Gott gelöst und hat gesagt, ihr kriegt das nicht hin. Ja, ich löse euch den Konflikt. Ich sterbe für dich. Ich vergebe dir meine Schuld. Wahnsinn. Und dieser Jesus sendet uns seinen Geist und sagt, jetzt schicke ich euch noch meinen Geist, damit ihr untereinander in dieser Welt Friedensstifter sein könnt, Konflikte vernünftig lösen könnt, mit Hilfe des Heiligen Geistes, mit der Frucht des Geistes Gottes, mit der Überschrift, liebe deinen Konfliktpartner wie dich selbst. Das hat Jesus getan. Was machst du jetzt mit diesen ganzen Informationen? Das ist ja jetzt die Frage, was machst du jetzt mit diesen ganzen Informationen? Was mache ich mit diesen ganzen Informationen? Im Grunde genommen musst du dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, wie gehst du mit deinen Konflikten um, die du hast? Wie handelst du die? Wie dealst du mit deinen Konflikten? In deiner Familie, in unserer Gemeinde, auf der Arbeit, in der Schule, in deiner Partnerschaft. Was willst du? Willst du gewinnen, beißen, kratzen, auffressen? Oder willst du sagen, nee, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Ich will aus der Kraft des Heiligen Geistes den Konflikt angehen. Und an dieser Stelle muss man natürlich auch sagen, es liegt nicht nur an mir oder an dir, einen Konflikt zu lösen. Wenn der Konfliktgegner keine Lösung will, dann ist es natürlich schwierig. Ja, dann haben wir diesen kalten Konflikt, den kann man ganz schwer lösen. Da kann man nur einseitig vergeben und das ist sicherlich ein Prozess, geht aber auch viele, die das erlebt haben. Lore hat letzte Woche ein Beispiel dazu gebracht, ganz stark. Die einseitig vergeben haben, denen ging es nachher deutlich besser. Und Lore hat in ihrer Predigt dann auch diese Bibelstelle nochmal gebracht, die ich auch nochmal bringe, auf Römer 12, Vers 17, nächste Folie. Wenn euch jemand Unrecht tut, das ist ganz hohe Kunst, Leute. Aber der Heilige Geist kann das natürlich in uns bewirken. Dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können, soweit es möglich ist und auf euch ankommt. Also mein Teil bringen, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selber euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rechner, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Also es geht jetzt darum, was ist mein Teil? Und das ist die Frage heute Morgen. Was ist in den Konflikten, die du führst, und wir führen sie alle, was ist dein Beitrag? Auf welche Stufe möchtest du rauskommen? Was ist das Ziel deines Konfliktes? Das ist eine wichtige Frage. Jetzt denkst du vielleicht, das ist unmöglich, was der fordert. Ich habe Konflikte, da bin ich so weit unten, da geht es nur noch um Sieg oder Verlieren. Echt? Das ist doch deine Entscheidung. Es ist doch deine Entscheidung, wie du den schlimmsten Konflikt weiterführst. Wenn es nicht deine Entscheidung wäre, dann würden doch nicht solche Aufforderungen in der Bibel stehen. Es ist deine und meine Entscheidung, wie wir den Konflikt anpacken. Auch den schlimmsten Konflikt. Ich glaube, es gibt einen Ausweg. Ich glaube wirklich, dass es möglich ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes auch die schlimmsten Konflikte zu lösen. Nicht, dass wir hinterher zusammen in Urlaub fahren, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber dass man sich wieder die Hand geben kann oder von mir aus Distanz grüßt, ich glaube, das geht. Alexander Strauch, ein Theologe aus dem amerikanischen Brethren Movement, der gibt Tipps zum Umgang mit Konflikten. Ich habe die mal hier ausgedruckt, ihr könnt euch gerne von mir aus eins mitnehmen. Der gibt 10 Tipps, die hat er hier ausgeführt, liegt hier. Ich habe auch noch mehr oder einen Link. Ein paar Sachen habe ich nur ausgegriffen. Er sagt, sei unter Kontrolle des Geistes und deswegen behalte die Kontrolle über die Leidenschaft des Zorns. Zorns ist ja auch so eine Emotion. Die ist erstmal nicht richtig, nicht falsch, aber ich muss den lenken. Versuche, Bereiche der Übereinstimmung zu finden. Wo ticken wir gleich? Sei nachsichtig und versöhnlich. Halte Liebe und Wahrheit im Gleichgewicht. Ganz interessant, ne? Man kann die ganze Zeit auf Richtigkeit und Wahrheit pochen, ohne Liebe. Ist knallhart, macht keinen Spaß. Ja, führt nicht weiter. Schwierige Aufgaben, ich weiß, aber ich glaube, es geht. Stellt euch vor, wir würden unsere nächsten Konflikte als Chance begreifen. Ne, wenn wir das nächste Mal so einen Konflikt erkennen, dann nehmen wir erstmal Abstand und sagen, ho, ein Konflikt. Ja? Und dann denkst du dir, wie doof ist das denn? Weil grundsätzlich hat ja keiner Bock auf Konflikte. Ja, und sagst du, hö. Ne? Aber nun, er ist jetzt nun mal da. Ja? Wie kriegen wir jetzt diesen Konflikt in die Variante 1? Stell dir das mal vor, wir würden da so rangehen. Wäre irgendwie cool. Ne? Ich weiß, ich kann das noch nicht. Ich kriege das noch nicht hin. Aber ich habe ja auch Augustinus im Wohnzimmer hängen. Vielleicht können wir noch mal das Bild haben. Guck mal noch mal die Decke. Ne, ist der Hammer, oder? Ja, ihr müsst alle mal vorbeikommen. Ja, aber nicht heute. So, ja, also ist der Hammer, ne? Genau, ja, genau. Aber nochmal zurück auf den Inhalt des Bildes, danke. Genau, ich gehe da ja jeden Tag dran vorbei. Manchmal lese ich es, manchmal nicht. Deswegen werde ich dran erinnert. Ne? Miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, sich necken, mitunter sich auch streiten, manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen und damit die Eintracht würzen. Einander belehren und voneinander lernen. Das ist so meine Gedankenstütze vielleicht. Aber euch möchten wir heute Morgen auch noch die Gelegenheit geben zu reagieren. Durch ein paar Sachen, die Regina gleich ansagen wird. Aber erst möchte ich euch bitten, einfach mal 2 Minuten nochmal über das Gesagte nachzudenken. Dafür habe ich 3 Fragen mitgebracht. Und danach kommt die Band, glaube ich, nach vorne, ne? Nein, du kommst nach vorne. Gut, auch gut. In welchen Konflikten bist du gerade verstrickt? Wo liegen die Chancen in deinem größten Konflikt? Willst du ihn mit Jesu Hilfe in der Kraft des Heiligen Geistes angehen? Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.